Vielleicht noch eine kurze Vorbemerkung. Ich habe noch einmal meine beiden Bücher mitgebracht, das Buch der Sprüche und die Feste Israels, Spiegel des göttlichen Heilsplans. Falls Sie vorhaben, Ihre letzten D-Mark-Bestände zu plündern, steht Ihnen meine Frau am Ende der Stunde auch morgen, übermorgen noch gerne zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal in einem Planetarium gewesen sind. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir mit unserer Methodistenjugend damals in Jena waren, anlässlich einer Jugendfreizeit und dort ein solches Planetarium der Zeisswerke besucht haben. Dies ist also ein gewaltiger Kuppelraum, der von innen durch hochkomplizierte optische Geräte so angespiegelt werden kann, dass man jeden beliebigen Sternenhimmel wiedergeben kann. Also unseren Sternenhimmel oder aber auch den südlichen Sternenhimmel und auch einzelne Objekte darstellen kann. Aber dies alles ist nur eine optische Illusion, nicht der wirkliche Sternenhimmel. Ich habe kürzlich einmal in der Publikation der christlichen Techniker, dem Fundament, darüber ein feines Wort gelesen. Lassen Sie es sich nicht verdrießen, wenn ich heute Nachmittag überhaupt gelegentlich einmal etwas zitiere. Dort schreibt der Verfasser: Wenn im Planetarium langsam das Licht ausgeht, richten sich die Blicke der Zuschauer nach oben. Mehr und mehr verschwinden die Konturen der Kuppel, bis man sich schließlich draußen unter sternenklarem Himmel wähnt. Es stimmt, das Planetarium ist eine perfekte Illusion des Himmels. Ist der Himmel der Bibel etwa auch nur eine perfekte, fromme Illusion? Also eine Vorspiegelung falscher Tatsachen? Nur für den erfahrbar, der sich in das Planetarium des Glaubens begibt und der sich also einer Selbsttäuschung hingibt. Ist es nicht weltfremd und für normal denkende Menschen unzumutbar, sich auf ein mehr oder weniger unvorstellbares Jenseits zu vertrösten? So spricht der Unglaube. Spricht nicht etwa die naturwissenschaftliche Erkenntnis gegen diesen nicht astronomischen Himmel Gottes? Hermann Haffner beschreibt das scheinbare Dilemma des hin- und hergerissenen Denkens zwischen Glaube und wissenschaftlicher Erkenntnis folgendermaßen. Schließlich bleibt noch der Ausbruch aus diesem verhexten Labyrinth. Gott, oder zumindest das Reden von ihm, hat mit dieser ganzen wissenschaftlichen Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun, sondern gehört einer ganz anderen Dimension an, die sich allein im Zusammenhang mit dem persönlichen Lebensvollzug erschließt und die Wissenschaft unberührt lässt. Hier aber entsteht dann die Frage, was das für eine Wirklichkeit Gottes sein soll, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Und ob Gott dann etwas anderes sei als eine innerseelische Wirklichkeit, eine Qualität bestimmter religiöser Erlebnisse. Wenn sich Gott bloß in unserer Seele abspielt und der Himmel in Wirklichkeit nur ein schöner Traum religiös sensibler Gehirne ist, hat Glaube nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Er ist dann nichts anderes als Selbstbetrug. Doch der Glaube, wie ihn die Bibel beschreibt, steht dem Wissen nicht entgegen. Vielmehr eröffnet er neue Horizonte und eine neue Sichtweise. Dieser Glaube hat sehr wohl etwas mit Wissen, Erfahrung und vor allem mit der Realität eines personalen Gottes zu tun. bis hierhin. Und nun möchte ich einmal hierzu lesen, was in Hebräer 11, 1 bis 3 geschrieben steht, über das Sichtbare und das Unsichtbare. Und ich möchte es zitieren in enger Anlehnung an den Grundtext. Es ist aber der Glaube das Fundament dessen, was man hofft. Man kann auch übersetzen die Substanz dessen, was man hofft. Noch besser aber das Fundament dessen, was man hofft. Ein Überführtwerden von Wirklichkeiten, die nicht gesehen werden können. Denn darin haben die Vorväter Zeugnis erlangt. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Äonen, das heißt die Weltzeiten des göttlichen Heilsplans, durch den Ausspruch Gottes zubereitet worden sind oder dem Worte Gottes angepasst worden sind. In der heiligen Planung Gottes des Vaters wurde die ganze Heilsgeschichte seinem Willen und Wesen, das sich dann auch in seinem Wort geäußert hat, angepasst. So wie der Schneider einen Maßanzug verfertigt und jemandem anpasst. Also durch den Glauben erkennen wir, dass die Weltzeiten durch den Ausspruch Gottes zubereitet worden sind, mit dem Ergebnis, dass das Sichtbare aus dem geworden ist, was mit Sinnen nicht erfasst werden kann. Aus dem Nicht-Erscheinenden. Und das ist das, was mit unseren Sinnen, mit unserem Auge, mit unserem Ohr, mit unserem Geruchssinn oder aber auch mit dem Gefühl unseres Herzens nicht erfasst werden kann. Hier wird oftmals zitiert, die Schöpfung, also das Sichtbare, sei aus dem Nichts geworden. Das sagt die Bibel an keiner einzigen Stelle. Das kann auch gar nicht sein. Hier ist nicht die Rede von dem Nichts als der Quelle der Schöpfung, sondern von dem Nicht-Sichtbaren, von dem, was mit unseren Sinnen nicht erfasst werden kann. Und das ist die allerhöchste Realität Gottes und seines unerschaffenen Heiligen Geistes, die Realität aller Realitäten. Eine Wirklichkeit, gegenüber der die Wirklichkeiten der Schöpfung nur ein Schatten sind. Herausgeflossen aus dieser ewigen Realität Gottes. Und so steht es geschrieben in 1. Korinther 2, 9, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was auch kein Auge sehen kann und kein Ohr hören kann und was in keines Menschen Herz aufgestiegen ist, eben das hat Gott denen zubereitet, die ihn lieben, und zwar durch seinen Heiligen Geist. Das Auge und das Ohr, das sind die Organe der wissenschaftlichen Erkenntnisaneignung. Das beginnt bereits mit der Lupe, das geht über das Mikroskop, dann haben wir ein sogenanntes Feldelektronenmikroskop, das 500.000-fach vergrößern kann, dann schließlich das Rastermikroskop, das sogar Atome sichtbar machen kann, und schließlich die gewaltigen Ringbeschleuniger, in denen sogar die Antimaterie dargestellt werden kann. Und die Prozesse, die vor sich gehen, wenn unsere Materie mit der Antimaterie aufeinander stößt, dass sich dann beide auslöschen. Wir haben kürzlich gesehen, wie ein Forscher namens Tietke die Erlaubnis bekam, im Institut der israelischen Geheimpolizei einen winzigen Fetzen zu untersuchen, der in der Qumran-Höhle 7 gefunden worden war. Er wird bezeichnet mit 7Q5, auf dem sich Bruchstücke des Markus-Evangeliums befinden. Und er konnte durch diese starke Vergrößerung nachweisen, dass dies wirklich der Rest eines Textes des Markus-Evangeliums ist, was die ganze theologische kritische Fachwelt in Aufruhr versetzt hat. Denn dadurch ist bewiesen, dass das Markus-Evangelium schon vor dem Jahre 45 geschrieben sein muss, nach den Fasern, auf denen dieses Bruchstück niedergeschrieben worden ist, aber auch nach der Schreibweise der Buchstaben. Und weil das Matthäus-Evangelium noch früher geschrieben ist, können wir davon ausgehen, dass die ersten Verfasser der Evangelien praktisch nur 10 Jahre vom Tod und von der Auferstehung Jesu getrennt haben. Sie waren wirklich Augenzeugen. Das wollte die Theologie ganz und gar nicht wahrhaben. Für sie sind ja die Dinge weitgehend erfundene Mythen und Märchen, die im 2. Jahrhundert aufgeschrieben worden seien, aus der Quelle der Gemeindetheologie entsprossen. Wunderbar, wie dann dieses winzige Stück aufleuchtete und selbst der eine Buchstabe, auf den es ankam, das Mem, sichtbar wurde. Es gibt schon eine erstaunliche Erweiterung unseres Augensinnes. Und dennoch ist die eigentliche göttliche Realität selbst für diese gewaltigen technischen Erweiterungen nicht zu sehen. Was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat, auch nicht die astronomischen Parabolantennen, die heute auf das Weltenall ausgerichtet sind und die versuchen, bis zu den Grenzen des Weltalls vorzustoßen in ihrer Reichweite. Auch die Teleskope wie das Hubble-Teleskop, das man als Satellit hinaufgeschossen hat. Aber auch das, was im Herzen der Menschen aufsteigt, an religiösen Erregungen und Bewegungen, an der Sehnsucht der Völker nach einem Friedensreich, und nach Frieden. Alles das, was es jemals gegeben hat, in einer gewaltigen Woge des Gefühls emporgeschwemmt an religiösem Wissen und religiöser Suche und religiöser Erfahrung, auch ihm ist das Geheimnis Gottes, ist die Wirklichkeit Gottes verschlossen. Aber diese Dinge sind von Gott zubereitet für die, die ihn lieben, und die auf dieser Grundlage der Liebe zu Gott Heiligen Geist empfangen haben und die durch den Geist Gottes in der Lage sind, das Wesen Gottes zu erkennen, ja sogar die Tiefen Gottes. So sagt es das Wort Gottes. Professor Bettex, der ja schon lange heimgegangen ist, hat dazu geschrieben, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ein majestätisches Wort, ein unerschütterlicher Fels, als erster Markstein auf der Straße, darauf die Weltenkörper und alle erschaffenen Wesen wandeln. Zugleich umzirkelt dieses Wort mitten im unübersehbaren, unergründlichen, uferlosen Lichtozean der sich selbst genügenden Gottheit die kleine Insel der Schöpfung. Hier geht's ein, aus der Ewigkeit in die Zeit, aus dem Unendlichen ins Endliche, aus der Idee in die Erscheinung. Hier kristallisiert der Wille Gottes zum Begreiflichen, Sichtbaren, Greifbaren, und der Geist wird Materie, wird Stoff. Das ist dann die vorläufige Gottesoffenbarung, die auch die Völker haben. Die Offenbarung für uns, die wir Gott lieben und die wir im Wort Gottes forschen, dass uns der Heilige Geist lebendig macht und erhält, geht weit darüber hinaus. Aber die vorläufige Offenbarung an die Völker wird beschrieben in Römer 1, Vers 19 bis 21. Denn das Erkennbare Gottes ist offenbar unter ihnen, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird seit der Weltschöpfung an seinen Werken erschaut, wenn es recht bedacht wird. So heißt es im Grundtext. Nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, damit sie ohne Entschuldigung seien. Wenn allerdings die Hülldecke der Evolutionshypothese über den Völkern hängt, dann vermögen sie diese Gottesoffenbarung in der Schöpfung nicht zu schauen. Dann wird ihnen noch nicht einmal an den Werken der Schöpfung das Unsichtbare des Schöpfers offenbar. Jesajas 25 spricht ja von jener Hülldecke, die über den Völkern liegt, nicht nur über den Stämmen Israels. Den Stämmen Israels verbirgt sie das Geheimnis des Messias. Den Nationen dieser Welt verbirgt diese Hülldecke die Existenz eines Schöpfers. Aber es hat immer wieder einmal Wissenschaftler gegeben, die aus der Wahrheit des Herzens heraus diese Dinge recht bedacht haben und die am unsichtbaren Gott geschaut haben als den Schöpfer. So hat der Nobelpreisträger Max Planck Folgendes bezeugt. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingungen versetzt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Atoms zusammenhält. Da es aber im ganzen Weltall weder eine intelligente noch eine ewige Kraft an sich gibt, müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Da es aber Geist an sich nicht geben kann, sondern jeder Geist einem Wesen zugehört, müssen wir den Bestand von Geistwesen annehmen. Da aber auch Geistwesen geschaffen sein müssen, scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu nennen, wie ihn alle Kulturvölker der Erde genannt haben. Gott. Das ist ein schönes Zeugnis von einem Menschen, der die Schöpfung wirklich recht erkannt hat. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Wir werden gleich erfahren, dass nach Kolosser 1 auch die Schöpfung einen unsichtbaren Bereich hat. Das Unsichtbare ist noch nicht unbedingt die volle göttliche Realität, der da wohnt in einem unzugänglichen Licht, wohin keiner der Menschen kommen kann, auch keiner der Engel. Der Himmel Gottes ist etwas anderes als der astronomische Himmel. Sternenhimmel des Universums. Aber zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass wir mit unseren Sinnen, die wir haben, Auge, Ohr, Geschmack, Geruchssinn, auch mit unseren Gedanken, in einem ganz engen Käfig sitzen. In einem Raumzeitkäfig. Denn wir empfangen nur einen Bruchteil der elektromagnetischen Strahlung und Wellen, die es gibt. Wenn wir alles empfangen könnten, was es an Wellen gibt, wir würden verrückt, das könnten wir überhaupt nicht ertragen. Es ist eine ungeheure Flut, die ausgesandt wird, allein von unseren technischen Geräten, von den Satelliten, von den Fernsehantennen, von den anderen Antennen. Alles, was es an Strahlung gibt, aber auch von der Strahlung des Weltenalls. Es gibt Tiere, die weit feinere Sinne haben und ein Ahnungsvermögen, das über unsere Sinne hinausgeht. Die auch ein anderes Farbspektrum haben, ganz andere Farben sehen und ein Riechvermögen, etwa bei einem Hund, das weit über das hinausgeht, das wir haben. Man hat zum Beispiel jetzt festgestellt, dass bei Leuten, die eine Unterzuckerung haben, die Hunde nervös werden, bereits dann, wenn sich diese Unterzuckerung ankündigt, also noch gar nicht in Gang gesetzt ist, und dann dem Herrn zu bedeuten geben, dass er sich doch darum kümmern möge, dass mit ihm etwas nicht in Ordnung ist. Wahrscheinlich riechen diese Hunde irgendetwas am Schweiß dieses Menschen. Also wir sind wirklich in einem engen Käfig. Erich Sauer hat dazu einmal geschrieben, Stofflichkeit ist nicht ohne weiteres gleich Sichtbarkeit. Sichtbarkeit gehört nicht zum Wesen des Stoffes, sondern hängt gänzlich von unseren Augen ab. Auch in der Hitze zu Gas verflüchtigtes Gold ist und bleibt Gold. So wenig ist Sichtbarkeit eine wesentliche Bedingung der irdischen Materie, dass sie sie jederzeit verlieren und jederzeit wieder annehmen kann, ohne auch nur einer einzigen ihrer Grundeigenschaften verlustig zu gehen. So lässt sich unsichtbare Luft bei 130 Grad Kälte in himmelblaue Flüssigkeit verwandeln. Und wenn man noch weiter geht, in einen harten Kristallblock. Und umgekehrt wird aus einem harten Diamanten, einem Eisenblock oder Goldklumpen bei genügender Hitze ein unsichtbares Gas, also für uns unsichtbar. Und nach entsprechender Abkühlung und Behandlung ist der Diamant, das Eisen, das Gold wieder da. So kann durch Hitze Sichtbares unsichtbar gemacht werden und durch Kälte Unsichtbares sichtbar. Von all den Millionen von Farben sehen wir im Lichtstrahl nur äußerst wenige, gleich wie wir von all den Millionen von Tönen auch nur ganz wenige hören. Gott, der Herr, kann die herrlichsten Gemälde um uns herzaubern. Wir sehen sie nicht. Wenn sie sich nicht zwischen 400 und 800 Billionen Schwingungen bewegen. Er kann diese Erde von der schönsten Musik umfluten lassen. Wir hören sie nicht, wenn sie mehr als 75.000 Luftschwingungen in der Sekunde erzeugt. Wie unüberlegt ist es also einzuwenden, die Himmel oder die Engel hat noch kein Mensch gesehen, als ob damit ihre Nichtexistenz irgendwie bewiesen wäre und nicht vielmehr einfach die Tatsache, dass wir Menschen einem Engel gegenüber schlechthin blinde und taube sind. Nein, alle Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit hängt durchaus von unserem Sehen ab, dieses aber von Gottes Willen. Ich möchte Ihnen dazu ein Wort lesen aus 2. Könige 6, Vers 14 bis 17. Da sandte er, das heißt der Syrer, Rosse und Wagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen des Nachts und umzingelten die Stadt Samaria. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinaustrat, siehe da, ein Heerlager umringte die Stadt und Rosse und Wagen. Und sein Knabe, das heißt sein Knecht, sprach zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir nur machen? Aber er sprach, fürchte dich nicht, denn mehr sind derer, die bei uns als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Jahwe, öffne doch seine Augen, dass er sehe. Da öffnete Jahwe die Augen des Knechtes, und er sah, und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Wagen rings um Elisa her. Die ganze himmlische Armee des Jahwe Sabaoth, des Herrn der Heerscharen, war dort gelagert, dort erschienen, denn er ist ein Herr auch der Kriege, in die er eingreift. Wir sind also wirklich Gefangene in einem engen Teilbereich der Schöpfung, in einem Kerker von Raum und Zeit. Jedenfalls solange wir in diesem irdischen Zelthaus sind. In dieser unserer stofflichen Beschaffenheit und noch nicht den Leib der Herrlichkeit an uns tragen, wie ihn der Herr Jesus nach seiner Auferstehung hatte. Und wir erfahren nun etwas aus dem Worte Gottes, das sich auf diese Dimensionen der Schöpfung bezieht. Wir lesen zunächst einmal aus Hiob 11, Vers 7 und folgende, wo Zophar der Naamathiter eine Frage stellt. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen, eigentlich bis zur äußersten Grenze des Allmächtigen gelangen? Und er möchte natürlich gerne als Antwort ein Nein hören. Nein, das ist unmöglich. Himmelhoch sind sie. Was kannst du tun? Tiefer als der Scheol, als das Totenreich. Was kannst du wissen? Du Erdenwurm, der du dich bei Gott beschwerst über dein Leiden. Länger als die Erde ist ihr Maß und breiter als das Meer. Wenn er vorüberzieht und in Haft nimmt und zum Gericht versammelt, wer will ihm dann wehren? Also Tiefe, Höhe, Breite und Länge sind hier genannt und werden abgefragt von einem Mann, der sicherlich noch nicht viel vom Wesen Gottes erkannt hätte, sonst hätte er nicht so viel törichte Dinge dem Hiob als Theologie, als Begründung für sein Leiden gesagt. Auf die Frage, die hier im Worte Gottes durch Zophar aufgeworfen wird, wird uns die Antwort gegeben in Epheser 3 durch den Apostel Paulus, wo auch wieder diese irdischen Dimensionen unseres Raumzeitkäfigs angesprochen werden, wo aber auch bezeugt wird, dass die allumfassende Liebe Gottes weit darüber hinausgeht. Epheser 3, Abvers 18. Dort empfiehlt Paulus, dass wir doch in Liebe gewurzelt und gegründet seien. Und dann sagt er, damit ihr völlig zu erfassen vermöget, gemeinsam mit allen Heiligen, welches die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe sei, und zu erkennen die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Diese Liebe des Christus, die Liebe des Vaters in seinem Sohn, überragt also alle Dimensionen der irdischen Schöpfung. Die Höhe, die auch die Himmelswesen umfasst, die Breite, der Raum des gesamten Weltenalls, die Länge, das ist die Dimension der Zeit, denn es gibt keine Materie ohne Zeit, es gibt keine Zeit ohne Materie. Die Länge der Zeit und damit auch des göttlichen Heilsplans und die Tiefe der Unterirdischen. Paulus spricht ja von den Himmlischen, den Irdischen und den Unterirdischen. Die Tiefe, die auch die Totenräume umfasst und die Räume derer, die in der Verdammnis sind. Alles sind sie umschlossen von der Liebe Gottes. Der Theologe Karl Barth hat einmal gesagt in seinem letzten Band in der Eschatologie, der Feuersee hat keinen Ausweg. Er hat nur einen Ausweg. Zu dieser Liebe Gottes hin, die ihn umschließt. Und deshalb kann Paulus fortfahren, dem aber, der über alles hinauszutun vermag, über alle Maßen mehr, als wir jemals erbitten oder erdenken. Nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde in Christo Jesu auf alle Generationen des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Wunderbar, wie hier die engen Dimensionen unserer Geschöpflichkeit umschlossen sind von der alles überragenden Liebe Gottes. Die Christusliebe, die unsere Dimensionen sprengt und überschreitet. Und darin besteht ja auch das Wunder des Heiligen Geistes. Paulus sagt einmal, keiner kann erkennen, was im Menschen ist. Er habe denn einen menschlichen Geist. Das kann keine Ameise. Und selbst einen menschlichen Geist. Fällt das noch schwer, das zu erkennen, was im anderen Menschen ist? Deshalb brauchen wir ja manchmal Psychologen und Psychotherapeuten und Seelsorger. Und selbst sie können nur im Geiste der Weissagung hinter die Kulissen schauen, die derjenige, der Hilfe sucht, aufbaut zur Selbstverteidigung. Und dann sagt Paulus, deshalb kann auch keiner verstehen, was in Gott ist. Die unsichtbaren Wirklichkeiten und Realitäten Gottes und seines Geistes als der Geist Gottes. Punkt, Schluss. Nur Gott kann Gott erkennen. Und dann sagt er, wir aber haben Gottes Geist. Was ist das doch? Dass die höchste, unerschaffene Gottesrealität in uns Sterblichen Wohnung bezogen hat. Ruach HaKodesh, Heiliger Geist, Geist des Schöpfers. Nun möchte ich aber noch darauf hinweisen, dass auch die Schöpfung sowohl einen sichtbaren Bereich hat, der wissenschaftlich erforscht werden kann, jedenfalls zu größten Teilen, aber auch noch unsichtbare Dimensionen. Die Wesen des Lichtes und der Finsternis gehören in diese unsichtbaren Dimensionen des Weltenalls hinein, obgleich auch sie erschaffene Wesen sind, die einen Anfang haben. Paulus nennt in seinen Briefen diese Mächte Götter. Er spricht von Engeln Satans, von Fürsten dieses Äons, von Fürstentümern oder Urmächten, von Gewalten oder Autoritäten, von Herrschaften, von Mächten oder Kräften, von Kosmokratoren oder Weltbeherrschern, von Geistesmächten der Bosheit und von Thronmächten oder Thronen. Das sind 10 Bezeichnungen in den paulinischen Briefen. Wir haben im vorigen Jahr anhand der 10 Söhne Hamans einmal darüber gesprochen. Und wenn wir diese Begriffe hören, dann können wir schon dem Theologen Karl Barth zustimmen, der gesagt hat, was die mittelalterlichen Künstler abgebildet haben, von der Engelwelt, alle jene niedlichen Säuglinge, die da irgendwo herumflattern, das sind nichts anderes als metaphysische Fledermäuse. Das ist nämlich ganz anders. Ich darf hier einmal aus meinem vergriffenen Buch Urzeit und Endzeit etwas vorlesen. Kein Wort der Bibel berechtigt uns dazu, auf fernen Planeten irgendwo im Weltenall Menschen zu vermuten. Der Mensch ist eine einzigartige Sonderschöpfung Jahwes auf dieser Erde, die die Schaubühne der All- und Heilsgeschichte bildet. Die Bibel bezeugt allerdings vielgestaltige Ordnungen der Götter- und Geisterwelt und sieht sie oftmals mit Sternen und Planeten verbunden, die sie offensichtlich beherrschen. Sie zählt sie nach Myriaden mal Myriaden. So ist zum Beispiel Satan der Fürst dieses Kosmos und der Gott unseres gegenwärtigen Äons. Jene Mächte füllen, bewohnen, regieren und gestalten wohl auch das Universum. Was wir geprägt von griechischen und mittelalterlichen Vorstellungen vereinfachend unter Engeln verstehen, ist weithin falsch und entspricht weder den kosmischen Tatbeständen noch der von der Bibel bekundeten Gestaltenfülle. Alle jene Wesen sind von Gott erschaffen wie wir. Sie tragen zwar keinen Leib aus Fleisch und Blut wie wir, besitzen jedoch einen Geistesleib. Geister nennen wir sie nicht im spiritistischen Sinn, sondern wegen ihrer Zugehörigkeit zu anderen unsichtbaren Dimensionen, ihrer Begabung mit anderen Fähigkeiten und Möglichkeiten, als wir sie haben, die wir in einem Raumzeitkäfig dreier Dimensionen leben. Jene uns überlegenen Intelligenzen flattern nicht einfach wie Seelchen im Äther umher, sie besitzen vielmehr reale Gestaltungsformen und Möglichkeiten, eine Art höhere Technik und Physik des Geistes, eine Fülle von Lebensformen. Wir brauchen nur an Hesekiel 1 bis 3 zu denken, an die Cherubim. Allerdings wissen wir auch um den tiefen Riss, der durch jene Welt geht. Während ihr größerer Teil dem Allherrn Jesus Christus dient, haben sich andere Wesen auf die Seite des Gegners Gottes, also Satans, geschlagen, um die Heilspläne Gottes und Christi womöglich zu verhindern. Nun möchte ich hierzu lesen aus Kolosser 1, ab Vers 15. In ihm, dem Sohn seiner Liebe, haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch seine Vermittlung ist das All geschaffen worden, das in den Himmeln und das auf der Erde. Es gibt also zwei Bereiche des Weltenalls, einmal die Himmel, einmal die Erde. Die sichtbaren und die unsichtbaren Wesen, auch sie gehören zum Weltenall und zu den erschaffenen Wesen. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Das All ist durch seine Vermittlung und zu ihm hingeschaffen, zu dem Christus. Und er ist vor allen. Und das All hat seinen Fortbestand durch ihn, durch seine Vermittlung. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in jeder Beziehung den Vorrang habe, denn es war das Wohlgefallen der ganzen göttlichen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn das All mit sich selbst zu versöhnen. Es gibt also eine unsichtbare Hemisphäre der Schöpfung und eine sichtbare, und beide durchdringen sich. Nur deshalb kann es geschehen, dass Christus auf einmal vor den Augen der Emmausjünger verschwindet. Wohin denn? Entschwindet durch seinen Geistesleib in unsichtbare Dimensionen des Weltenalls. Oder dass er durch verschlossene Türen zu seinen Jüngern hineinkommt und in ihnen erscheint, obwohl er noch einen Leib hat mit Muskeln und Knochen und obwohl er vor ihren Augen gebratenen Fisch und eine Honigwabe gegessen hat. Nur so kann es geschehen, dass es heißen kann, dass er gegenwärtig ist in unserer Mitte, wenn zwei oder drei sich versammeln, und dass er durch seinen Heiligen Geist in uns Wohnung gezogen hat. Und nun wollen wir sprechen über das Unsichtbare des allerhöchsten Grades, über die Unsichtbarkeit Gottes, über den Himmel, das unzugängliche Licht. In 1. Timotheus 1, Vers 17 heißt es, dem Könige der Äonen aber, dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, ihm sei Ehre und Herrlichkeit in die Äonen der Äonen. Amen. Und dem fügt Paulus in 1. Timotheus 6, 15 bis 16 hinzu: Die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus wird zu seinem Termin zeigen, der glückselige und alleinige Machthaber, der König der Könige, der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann in der Gegenwart. Ich möchte hinzufügen, aber glückselig die Menschen reines Herzens, sie werden Gott schauen in der Zukunft. Welchem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Gott hat keine Raumbindung, keine Zeitbindung. Vor ihm kann ein Tag ein Gewicht haben und eine Qualität wie sonst nur 1000 Jahre. Denken wir nur an den Tag der Zeugung und der Geburt unseres hochgelobten Herrn Jesus Christus. Denken wir nur an den Tag seines Leidens und Sterbens auf Golgatha oder an den Tag seiner Auferstehung aus den Toten und den Tag der Himmelfahrt und der Sendung des Heiligen Geistes. Vor ihm ist ein Tag gefüllt mit allerhöchster Qualität, wie sonst vielleicht 1000 Jahre. Und vor ihm sind 1000 Jahre wie ein Tag. Wir haben kürzlich wieder einmal Gesänge der Ostkirche angehört, diese erschütternden Gesänge voller Sehnsucht, voller religiöser Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Wir haben uns gefragt, die Völker, die sich sehnen nach dem Friedensreich und nach dem Eingreifen Gottes, nach einer Offenbarung des lebendigen Gottes, warum muss das alles so lange dauern? Vor ihm sind 1000 Jahre wie ein Tag, sodass er seine Heilsgeschichte nicht nur durchmustert in Äonen oder Zeitaltern, dass er sie nicht nur durchmisst in Jahrwochen, zu je 7 Jahren, sondern auch in Jahrtausenden, die auf das Sabbatjahrtausend des Messias hinzielen. Gott hat keine Raum- und Zeitbindung. Deshalb sprechen wir von der Allgegenwart Gottes, von der Allwissenheit Gottes, dem ständig und zu jeder Zeit alles offenbar ist, was jemals geschehen ist, was jemals geschieht in der Gegenwart und was jemals geschehen wird in der Weltvollendung, weshalb er der Gott der Hoffnung heißt, weil er alles schon sieht am Ziele der Vollendung, und nur deshalb kann er der glückselige Gott sein, der in einer heiligen Ruhe des Geistes steht, trotz all den Katastrophen, die in der Weltgeschichte geschehen. Und so sprechen wir von der Allmacht Gottes und von seiner absoluten Ewigkeit ohne Anfang und Ende, die wir uns als Geschöpfe in Raum und Zeit überhaupt nicht vorstellen können. Aber damit wir das nicht falsch verstehen, auch die Aussage, Gott ist Geist, da sollten wir doch auf das Wort Jesu achten in Johannes 5, Vers 37, der den Pharisäern und Sadduzäern gesagt hat: Ihr habt niemals seine Stimme gehört und ihr habt niemals seine Gestalt gesehen. Das hat der Sohn Gottes, der bei dem Vater war, die Stimme des Vaters gehört, die Gestalt des Vaters gesehen. Gott ist also nicht nur irgendein physikalischer Geistnebel oder irgendein Prinzip. Und da brauchen wir allerdings den Blick durch den Horizont hindurch, den uns der Heilige Geist eröffnen will, damit wir das Unsichtbare schauen, als sehen wir es. Ich möchte noch einmal betonen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz an religiösen Gefühlen aufgestiegen ist. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und wenn wir das nicht haben, dann lieben wir ihn nicht. Und wer wirklich geboren ist aus seinem Geist heraus, der liebt Gott den Vater. In aller Schwachheit, freilich. Blick durch den Horizont. Da schaute Jakob, als er seine Söhne segnete, bereits die Endgeschichte seiner Söhne voraus, bis in die Endzeit hinein, bis zum Kommen des Friedebringers Schiloh. Da sah Moses den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Er sah die Schmach des Messias und seine Leiden, und darum verwarf er die Reichtümer Ägyptens und die Herrschaft auf dem Pharaonenthron und erwählte lieber, mit dem Volke Gottes gemeinsam Ungemach zu leiden. Da sind Moses und David, die das himmlische Tempelmodell Gottes schauten, das Urbild des Heiligtums, das sie hernach errichten sollten, einmal in der Stiftshütte und einmal im Tempel in Jerusalem, nach jenem Urbild geschaut. Oder Hesekiel durfte in den Kapiteln 1, 8, 10 ist uns dieses beschrieben, hineinschauen in die Welt des Thrones Gottes, und er schaute die vier himmlischen Cherubim mit den Angesichtern des Löwen, des Stieres, des Adlers und des Menschen. Und er sah jene geheimnisvollen Räder voller Augen um und um, die von den Geistern dieser Urwesen getrieben wurden. Er schaute also hinein in die höhere Physik der Geisterwelt und der Geisterwesen, Dinge, die unbeschreibbar sind mit Worten. Lesen Sie einmal diese Kapitel, dann werden Sie sehen, wie Hesekiel ringt, Dinge aus der unsichtbaren Gotteswelt darzustellen mit menschlichen Worten. Allerdings mit Worten gelehrt durch den Heiligen Geist. Die Juden sagen ja, dies sei der Thronwagen Gottes, den er geschaut habe. Oder der Apostel Paulus, der entrückt wurde an der Schwelle des Todes bis in den dritten Himmel, den er das Paradies nennt. Also nicht in den Scheol, sondern in den Himmel Gottes. Und er hörte dort Worte, unaussprechbare, die kein Mensch sagen kann und sagen darf. Die also auch noch über das hinausgehen, was er im Epheserbrief geschrieben hat, und im Kolosserbrief. Und Stephanus sah bei seinem Tod den Himmel Gottes geöffnet, also das unzugängliche Licht Gottes. Nebenbei gesagt, der Thron Gottes, das ist bereits etwas im Kosmos. Deshalb können vor dem Thron Gottes die Bene Elohim, die Söhne Gottes, und auch der Satan erscheinen. Aber sie haben keinen Zutritt zur Wohnung des Königs aller Könige, der da wohnt in einem unzugänglichen Licht. Stephanus sah bei seinem Tod den Himmel geöffnet und sah Jesus stehend zur Rechten Gottes, nicht mehr sitzend, sondern stehend zur Rechten Gottes, so wie er sich einmal in seiner Parousie, in seiner Anwesenheit am Ende der Tage, erheben wird vom Thron Gottes und elementar eingreifen wird in das endzeitliche Geschehen. Darüber werden wir dann morgen etwas hören, durch das prophetische Wort. Dann wird er aktiv in seiner Parousie, in seiner Anwesenheit. Und der Seher Johannes schaute im Geist oder durch den Geist den Tag Jahwes, den Tag des Herrn und das, was in diesen letzten Tagen dieser gegenwärtigen Weltzeit geschehen wird. In Johannes 1, 51 hat der Herr Jesus einmal gesagt, auch im Blick auf seine Parousie, auf seine Gegenwart am Ende der Tage, die noch unsichtbar sein wird, und im Blick auf seine Epiphanie, das heißt auf sein Sichtbarwerden in seiner Wiederkunft. Wahrlich, wahrlich, oder Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes als Hinaufsteigende und Herabsteigende auf den Sohn Adams, auf den Sohn des Menschen, den Weltvollender. Ach, dass auch wir diesen Geistesblick bekämen durch den Heiligen Geist, der uns in die Lage versetzt, durch den Horizont hindurchzuschauen, durch das, was sichtbar ist, in das Unsichtbare hinein. Ich möchte dazu lesen aus 2. Korinther, Kapitel 4, Abvers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, mehr und mehr zu einer Ruine wird. Das müssen wir schmerzvoll erleben. Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Mensch des Geistes Tag für Tag regeneriert, erneuert durch den Heiligen Geist. Das ist allerdings ein Glaubensartikel. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Bruder Robert Schad hat hier gerne gesagt, Drangsal bewirkt Herrlichkeit. Und mir hat einmal ein Bruder, der viel krank war, bei dem ich wohnte, gesagt, das kann ich nicht akzeptieren. So einfach ist das nicht. Das geschieht doch nicht vollautomatisch. Ich möchte es noch einmal lesen. Da ist nämlich hernach eine Bedingung genannt. Denn das schnell vorübereilende Leichte unserer Drangsal, was sagt Paulus da? Bewirkt uns ein über alle Maßstäbe hinausgehendes, überschwängliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Und nun kommt es, uns, die wir nicht das anschauen, was man sieht, das Sichtbare, sondern das, was man nicht sieht, das Unsichtbare der Wirklichkeit Gottes. Denn das, was man sieht, ist zeitlich. Das aber, was man nicht sieht, hat ewige Qualität, ist ewig, ist eschatologisch, gehört in die kommenden Äonen der Vollendung Gottes hinein und in die Realität, die nicht erschaffen ist. Wenn wir diesen Geistesblick haben, und dazu gehört auch ein Training, dann kann uns das Leichte unserer Drangsal ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit bewirken, schon jetzt. Und schon gar, wenn wir beim Herrn sind, wenn wir verwandelt werden in sein Bild. Hier stehen zwei Wörter. Plepein, das ist das, was man sieht, was man anschaut, was man täglich vor Augen hat. Und das andere, Skopein, spähen, durch den Horizont hindurchschauen. Das ist der Geistesblick. In 1. Korinther 15 nennt der Apostel Paulus einmal den Herrn Jesus, den Auferstandenen, den Epuranios, den himmlischen oder den jenseitigen. Das können wir verstehen, dass er der Himmlische ist, der Jenseitige, der aus der Wirklichkeit Gottes gekommen ist, so wie es Johannes der Täufer bezeugt hat. Schon in Johannes 3, Vers 31 ist dieses geschrieben, der von oben kommt, steht über dem All. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde. Das ist er, Johannes der Täufer. Der vom Himmel kommt, steht über dem All. Und was er gesehen und gehört hat, dieses bezeugt er, aber sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer sein Zeugnis annimmt, der hat damit besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist, dass Gott wesenhaft ist, dass Gott höchste Realität hat. Das Erstaunliche ist nun, dass Paulus nicht nur den Herrn Jesus in 1. Korinther 15 den Himmlischen nennt, sondern auch uns. Er sagt, wir sind die Himmlischen, die Epuranioi, die Jenseitigen, die schon heute in diese Welt Gottes und des Geistes hineingehören. Wir haben mit dem Herrn Jesus im Geiste mitgelitten. Wir sind im Geiste und aufgrund des Geistes mit ihm gekreuzigt. Wir sind mit ihm gestorben. Abgestorben den kosmischen Mächten und Gewalten. Wir sind mit ihm begraben in seinem Tod. Mit ihm sind wir schon jetzt auferstanden. Wir sitzen mit ihm über allen Mächten und Gewalten und herrschen mit ihm im Geiste schon jetzt. Das ist eine geistliche Realität. Geistliche Realität heißt nicht, dass sie weniger Wirklichkeit besitzt als das, was wir vorfinden in dieser Schöpfung und in unserem täglichen Leben, sondern geistliche Realität heißt, sie hat höhere Realität, größere Wirklichkeit, göttliche Wirklichkeit. Und deshalb kann schon jetzt durch den Heiligen Geist in uns etwas vor sich gehen, das eigentlich erst geschehen dürfte, wenn der Herr Jesus uns verwandeln wird in seine Herrlichkeit. Das, was in Kolosser 1 geschrieben steht, Vers 12 bis 13, dass wir dem Vater allezeit Dank sagen sollten mit Freuden dafür, dass er uns herausgerissen hat aus der Rechtsbefugnis der Finsternis, aus der Vollmacht der Finsternis. Das Zweite, dafür sollten wir ihm mit Freuden Dank sagen, dass er uns angepasst hat durch eine innere Verwandlung, damit wir teilnehmen könnten am Erbteil der Heiligen in dem Licht. Und dass wir ihm Dank sagen sollten, mit Freuden, dem Vater aller Vaterschaften, dass er uns schon jetzt durch den Heiligen Geist hineinversetzt hat in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Liebe Geschwister, es ist Torheit, zu sagen, die Gemeinde hat mit dem Reich Gottes nichts zu tun. Dann hat Paulus gelogen. Wir sind jetzt schon durch den Heiligen Geist versetzt in das Königtum des Sohnes seiner Liebe. Dinge, die uns jetzt, wir sagen, nur im Geiste zuteil werden, werden einstmals volle, sichtbare, erkennbare Wirklichkeit für alle Welt. Sodass Paulus in Kolosser 3 sagen kann, unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ich möchte es ganz lesen. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Richtet euer ganzes Sinnen und Denken auf das, was droben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid Gestorbene und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn aber der Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, wenn er in Erscheinung treten wird, wenn er sichtbar kommen wird, dann werdet auch ihr mit ihm gemeinsam geoffenbart werden, im Zustande der Herrlichkeit. Eine geistliche Wirklichkeit. Wir sind passend gemacht, teilzunehmen an dem Erbteil der Heiligen in dem Licht. Nach Hebräer 12 sind wir jetzt schon gekommen zum Berge Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Myriaden von Engeln, von Lichtesengeln Gottes, zu jener Allfestversammlung des Lobes und des Dankes, das dem Schöpfer aller Welten Ehre, Herrlichkeit, Würde und Dank darbringt. Wir sind jetzt schon gekommen zur Gemeinde der in den Himmeln angeschriebenen Erstgeborenen, die uns umlagert, wie bei einer antiken Arena, wo die Ränge von den Zuschauern alle besetzt waren und wo nur wenige Schauspieler in der Arena agierten. Man hat ja damals solche Amphitheater konstruiert, die so genial angelegt waren, dass man jede Stimme des Schauspielers dort unten hören konnte. Auch die, die auf den obersten Rängen saßen. Und so umlagert uns die ganze Gottesgemeinde die Wolke der Zeugen und schaut unserem Wettkampf zu, den wir hier auf Erden führen. Schaut auch dem Bruderkrieg zu, den wir hier auf Erden führen. Wir sind jetzt schon gekommen zu dem Mittler eines neuen Bundes, Jesus. Das ist die achte Aussage. Und zu dem Blut, das besser redet als Abel. Das ist die neunte Aussage, Hebräer 12. Ich möchte schließen mit einem Gedicht. Das All ist aus der Gotteswelt entstanden, aus Gottes allerhöchster Wirklichkeit, als alle Elemente sich verbanden zur Welt der Sinne und der Sichtbarkeit. Das Weltenall mit seinen Kreaturen trägt Christi Kraft, weil alles er erhält. Dereinst wird aus Gerichten neu geboren, was Gott erschuf, zu einer neuen Welt. Schon jetzt sind wir des Satans Macht enthoben, schon jetzt von Christi Königsmacht erfasst. Schon jetzt sind wir dem Gotteserbe droben, den Heiligen im Lichte angepasst. Bald werden diese hohen Gottesgaben, die wir in dieser bösen Weltenzeit auf Hoffnung nur im Geiste Christi haben, durch die Entrückung volle Wirklichkeit. Wer glaubt, hat Teil an unsichtbaren Welten der Heiligen in der wahren Gottesstadt, auch wenn er noch in irdischen Gezelten des schwachen Leibes seine Heimat hat. Doch ist zu hehren Festen schon geladen die Schar der Erstgeborenen im Licht, die mit der engelheiligen Myriaden lobpreisend kniet vor Gottes Angesicht. Ein jeder richte Herz und Sinn nach oben. Wer da aus Wort und Geist geboren ist, wird aus dem Bann der Sichtbarkeit erhoben, wenn er die Christuswirklichkeit ermisst. Doch weil verhüllt noch und in Gott verborgen des Geistes Leben, Christi Ebenbild, erwartet er den großen Gottesmorgen, wo er mit ihm in Herrlichkeit enthüllt. Amen.